Ja, kleiner Tipp, wenn ihr die Handys auf Flugmodus stellt, dann ist die Verbindung nach oben ungestört und die brauchen wir jetzt. Aber was anderes, woran erkennt ihr einen bestimmten Menschen? An seiner Kleidung? An den Schuhen? An seiner Kopfbedeckung? Den Haaren, an seinem Gang, an seiner Gestalt, an seiner Körpergröße, an seinem Gewicht, an seinen Bewegungen, an seinen Füßen oder Fußspuren oder Händen. Oder an dem, was er baut, was er produziert, bastelt, anfertigt, schreibt, postet, malt, mailt, komponiert, spielt, schenkt. Woran erkennt ihr einen bestimmten Menschen? Da gehört bestimmt all das dazu, was ich genannt habe und noch viel, viel mehr. Zwei wichtige Dinge habe ich noch nicht genannt. Wenn wir jemanden sehen und nicht genau wissen, wer ist es oder wer könnte es sein, dann achten wir zuerst, glaube ich, auf sein Gesicht. Jedes Gesicht ist unverwechselbar. Und dann nochmal besonders die Augen, der Blick, die verraten ganz viel da. Zeigt sich etwas von der Persönlichkeit, vom Inneren eines Menschen. Und das Zweite wäre die Stimme. Die Stimme erkennen wir sogar im Dunkeln oder am Telefon oder durch irgendwelche Medien. Jede Stimme, jede Art zu sprechen, ist ganz persönlich, individuell, einzigartig. Und wie ist das jetzt mit Gott? Woran erkennen wir ihn? Das ist ja nun nochmal viel, viel, viel schwieriger. Wir können ihn nicht sehen. Wir haben kein Bild von ihm. Wir sollen uns auch keins machen. Das wäre auf jeden Fall falsch. Gott befindet sich in einer höheren Dimension als wir. Dazu haben wir gar keinen Zugang erstmal. Einzige Möglichkeit, er neigt sich zu uns herunter, er begibt sich auf unsere Ebene, in unsere Dimension hinein. Und das hat er tatsächlich getan. Das tut er immer wieder. Was auch heißt, nebenbei gesagt, wir können ihn nur, ich sag mal, oder grundsätzlich nur reduziert wahrnehmen. Wir können ihn nur mit unseren menschlichen Sinnen erfassen oder etwas von ihm erfassen, sage ich lieber. Und wir können auch nur mit menschlichen Begriffen von ihm reden. Aber wie und woran können wir nun Gott erkennen? Es gibt tatsächlich Spuren von ihm. Und so wie man von einem Werk auf den Produzenten schließen kann oder von einem Bild auf den Maler oder von einer Musik auf den Komponisten, wer sich da auskennt, der hört das dann, wer hat das geschrieben? So können wir von der Schöpfung auf den Schöpfer schließen. In der Schöpfung hat Gott seine Spuren, seine Handschrift hinterlassen. Und da merken wir zum Beispiel, Gott muss unwahrscheinlich kreativ sein. Was es da alle gibt. Da geht es nie nur um Zweckmäßigkeit, sondern um Schönheit, um Vielfalt. Jede Schneeflocke ist anders. Keine gleich der anderen. Jedes Blatt ist anders. Jeder Baum ist anders. Wie viele Sorten, wie viele Arten gibt es? Welch ein Überfluss, welch ein Reichtum, welch eine Komplexität und alles passt zusammen, ist aufeinander bezogen. Welch ein Gott, Welch ein Gott muss das sein? Als würde er vor Kreativität, vor Schönheit, vor Reichtum, vor Freude, vor Vielfalt geradezu explodieren. Ja, und dann haben wir sein Wort. Menschen haben von ihm gehört oder etwas von ihm mitgekriegt. Das haben sie weitergesagt. Es wurde aufgeschrieben. So entstand die Bibel. Also wer Gott kennenlernen will, der sollte und muss die Bibel lesen. Alles, was wir von Gott wissen können und müssen, steht da drin. Alles. Die Bibel, das Superbuch. Das Buch der Bücher oder Heilige Schrift, sagen manche. Gottes Wort im Menschenwort. Göttlich genug, um glauben zu können. Freilich auch menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Man kann auch Bibel lesen, ohne Gott zu begegnen und ihn kennenzulernen. Es geht. Aber wenn du ihn finden willst, wenn du ihn kennen willst, dann liest zuerst und immer wieder die Bibel. Das ist grundlegend. Aber ist das deswegen schon alles? Wie gut kennst du einen Menschen, wenn du nur die Bücher liest, die er geschrieben hat oder hat schreiben lassen oder die andere über ihn geschrieben haben? Aber es geht ja zum Glück noch weiter. Wir kennen Gott nicht nur durch die Spuren oder unter das Buch, sondern er ist Mensch geworden. Unser einer. In Jesus. Und in Jesus konnte man perfekt ablesen, erfahren, hören, sehen, begreifen, wer und wie Gott ist. Jesus ist sozusagen das Gesicht Gottes, das perfekte Bild von ihm, das menschgewordene Wort Gottes. Und das alles haben wir im letzten Viertel des schon erwähnten Buches im Neuen Testament. Und damit sind wir nur wieder an derselben Stelle. Auch von Jesus wissen wir nur aus der Bibel. Aber es gibt immer noch mehr. Wir können Gott erkennen an dem, was er tut, an dem, was er gibt, an seinen Gaben, an seinen Geschenken. Vielen ist das wichtig. Für manche sogar das einzig Wichtige. Viele interessieren sich vor allem für seine Gaben, für seine Segnungen, für seine Kraft. Und wenn sie die erhalten, ist alles gut. Das können äußere Gaben sein, Versorgung, Reichtum, Gesundheit. Das können innere Gaben sein, Kraft, alles zu bewältigen, was einem auferlegt ist oder alles, was man gern schaffen möchte. Es kann der innere Friede sein, nach dem man sich sehnt. Das kann Freude sein oder einfach Wohlfühlen, zum Beispiel im Lobpreis oder in der Anbetungszeit. Das kann Heilung betreffen oder sogar die Gabe der Heilung, geistliche Gaben überhaupt, Weisheit, Prophetie, Wort der Erkenntnis, Sprachengebet und was es da alle gibt. Und wenn Gott es schenkt, wenn er das liefert, ist alles gut. Dann haben wir's. Manche suchen auch Gottes Hand oder Gottes Finger. Als Gott sein Volk aus Ägypten herausgelöst hat, so durch gewisse Katastrophen, da erkannten zumindest die ägyptischen Magier, da hat Gott seine Finger im Spiel. Die sagten, das ist Gottes Finger. Und dann heißt es mal im Neuen Testament, Jesus hat durch den Finger Gottes Dämonen ausgetrieben, Menschen freigesetzt, sie von dunklen, destruktiven Mächten und deren Fesseln befreit. Das ist stark. Und sowas brauchen wir. Die Hand Gottes kann über einem Ort liegen oder sie kann über Menschen liegen, sodass sie merken, sie haben es mit Gott zu tun. Gott ist da und wirkt. Seine Hand. Und viele suchen Gottes Hand. Und wenn sie irgendwo Gottes Hand am Berg sehen, dann freuen sie sich und es reicht ihnen. Gottes Hand. Um Gott selbst geht es da noch nicht. Hast du schon mal über Folgendes nachgedacht? Was bedeutet es für deine Beziehungen, wenn es dir nur um die Geschenke eines Menschen geht, um seine Gaben, oder nur um seine Hand, um das, was er für dich tut, was er für dich repariert, als Handwerker etwa oder als Dienstleister? Ja, manche Menschen brauchen wir nur deshalb, weil er ein Handwerker ist oder was repariert oder bestimmte Dinge uns gibt und verkauft. Das ist in Ordnung, das darf so sein. Aber das ist noch keine Beziehung, die uns erfüllt. Das ist noch keine Beziehung, die unserem Leben Sinn gibt. Und bei Gott? Ist es nur unser religiöser Dienstleister? Zuständig für die Segnungen, Gaben und Kraft, die wir brauchen? Und wenn das funktioniert, gegeben ist, heißt das schon Gott kennen? Ein Stück ja, aber ist das schon eine Beziehung, die unser Leben erfüllt, die unserem Leben den tiefsten Sinn gibt? Wäre das überhaupt eine Beziehung, die Gott angemessen ist, frage ich mal? Wenn es uns nur um seine Gaben geht und das, was er gibt, oder wäre das eher ein Missbrauch Gottes vielleicht sogar? Ich brauche ihn für meine Zwecke, damit es mir gut geht, damit meine Vorhaben gelingen, Gott als Mittel zum Zweck. Wenn es uns um Gott geht, um eine lebendige und erfüllende Beziehung zu ihm, dann müssen wir nicht nur über seine Spuren, seine Gaben und seine Hand sprechen, sondern vor allem über sein Angesicht und seine Stimme. Nur das wäre ihm angemessen. Nur das ist uns Menschen angemessen. Uns. Wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen, wir sind als sein Gegenüber geschaffen. Und wenn wir das Leben erleben, dann erfüllt uns das. Er kennt uns, völlig klar. Und wir dürfen und sollen ihn kennen. Und da ist es wie bei einem Menschen. Wir erkennen ihn am ehesten an seinem Gesicht und an seiner Stimme. Da wird's persönlich. Die Bibel spricht immer wieder vom Angesicht Gottes. Wir haben das deutsche Wort Gesicht, das bedeutet ursprünglich das Gesehene. Also ich hatte ein Gesicht, war ursprünglich, ich hatte eine Vision. Und sagt mir, du hast immer ein Gesicht, was heißt hatte, ne? Also ursprünglich war das so, was man sieht. Das hat sich dann erweitert oder gewandelt hin zu dem Körperteil, womit man sieht, Gesicht, oder auf das man schaut, wenn man jemanden anguckt. Da wäre Gesicht das normale Alltagswort. Angesicht ist so ein bisschen gehobener, poetischer, niveauvoller, ja, vielleicht auch etwas altertümlich. Und wer es ganz gehoben und poetisch und feierlich und archaisch oder religiös ausdrücken will, der redet vom Antlitz. Also man kann sagen, ihr Angesicht leuchtete, ihr Antlitz leuchtete, strahlte auf, als er reinkam. Aber keiner sagt, wasch mal dein Antlitz, es ist dreckig. Also da merkt ihr die Unterschiede, ja, Gesicht, Alltagswort, Angesicht, etwas feierlicher, Antlitz, das Feierlichste. Aber es ist alles ein Wort im Grunde genommen und im Hebräischen heißt das Panim. Das kommt von Wenden oder von Kieren. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Panim ist die nach außen gekehrte, zugewandte Seite einer Sache oder Person. Bei Menschen der persönlichste Teil kann auch für die Person selbst stehen. Gesicht und Person ist Panim 1. Und bei Gott, da bezeichnet sein Angesicht seine Gegenwart. Das Hebräische hat gar kein eigenes Wort für Gegenwart oder Präsenz wie wir. Das sagt Panim und da merken wir, da schwingt was sehr Persönliches mit. Sein Angesicht, sein Gesicht. Es kann auch gleich Gott selbst heißen. Gott kann sein Angesicht verbergen, sagt die Bibel. Das bedeutet dann schon Gericht oder Strafe. Die Engel können Gottes Angesicht sehen, sagt Jesus, wir nicht. Wir würden das Licht und die Kraft gar nicht aushalten, die davon ausgehen. Wir würden sofort sterben. Also Gott in seiner unverhüllten Herrlichkeit sehen, ist uns unmöglich. Aber Gott kann sich uns mitteilen, er kann sich uns zeigen, sozusagen verhüllt oder abgeschwächt oder reduziert oder wie ich es ausdrücken soll. Und das ist dann immer noch so deutlich wie das Sehen von Angesicht zu Angesicht. So sagt die Bibel mal, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Stark, oder? Was für eine Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wie war das Mose möglich? Ich verrate es schon mal, er hatte Gottes Geist. Und im Neuen Testament ist das erst recht möglich. Und wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, dann beschenkt er uns persönlich mit der Fülle von allem, was wir bei ihm und von ihm erfahren können. Da lernen wir ihn kennen. Davon handelt auch der aaronitische Segen. Wer im Gottesdienst ab und zu mal geht, der kennt den. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, er lasse es scheinen, voll Licht strahlen, sein Angesicht strahle über dir, er zeige dir seine Zuneigung. Man könnte es auch so umschreiben, Gott begegne dir mit einem lebensspendenden Lächeln, mit Liebe und Großzügigkeit und handle entsprechend an dir. Er zeige dir seine Größe und wie er in seiner Allmacht regiert. Er zeige dir, was er vorhat, auch mit dir und durch dich. Er helfe dir, das alles zu verstehen, steht alles da drin. Und dann der Herr erhebe sein Angesicht über dich, das klingt komisch, heißt einfach, er wende sein Angesicht dir zu, er gebe dir einen Vorzugsstatus, eine privilegierte Stellung vor ihm. Er sei ganz aufmerksam zu dir hin und reagiere auf dich und dein Anliegen positiv. In den persönlichsten Momenten deines Lebens schenke er die innigste, persönlichste Beziehung zu ihm. Diesen Segen dürfen wir empfangen. Diesen Segen dürfen wir bitten, diesen Segen dürfen wir suchen. Und so lautet eine biblische Redewendung: Wir können oder sollen Gottes Angesicht suchen. Gottes Angesicht suchen. Psalm 27 sagt es zum Beispiel. Gott möchte, dass wir das tun. Und da geht es nicht um ein Herumsuchen und ein religiöses Gottsuchertum, sondern um ein Aufsuchen Gottes. Um ein Aufsuchen Gottes. Ihn angehen um Hilfe. Seiner helfenden Nähe gewiss werden. Das Angesicht suchen bedeutet im Hebräischen eine Audienz beim Fürsten oder bei Gott suchen, um Gunst zu erlangen, Gnade, Wertschätzung, Förderung und Hilfe. Gottes Angesicht suchen. Gott, ich komme zu dir und ich suche, dass du mich freundlich anschaust, mit Liebe und Großzügigkeit und entsprechend an mir handelst. Bitte zeig mir, wie du die Situation jetzt und wie du mich siehst. Oder die anderen siehst, die mich gerade beschäftigen. Bitte reagiere auf meine Gebete. Bitte schenk mir diesen ganz persönlichen Kontakt zu dir und greife in mein Leben und in meine Situation ein. Gottes Angesicht suchen bedeutet auch und ganz ursprünglich ein prophetisches Wort von Gott suchen. Eine Antwort, eine Wegweisung. Gottes Angesicht suchen und finden. Da geht es um die innigste und persönlichste Gottesnähe, die überhaupt möglich ist. Und das ist das Kostbarste, was wir auf dieser Erde erfahren können. Das ist so ein Stück Himmel auf Erden. Himmel in uns selber. Wer es kennt, wird das bestätigen. Und möglich ist das, durch den Heiligen Geist. Ohne ihn bleibt Gott eine ferne Theorie. Aber Gottes Geist schenkt Gottes unmittelbare Nähe, und zwar ganz innen in unserem Geist. Das hat nichts mit äußeren Formen zu tun, das kann man auch nicht durch irgendwelche religiösen Übungen herbeiführen. In Hesekiel 39 verspricht Gott seinem Volk Israel: Ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich dann meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe. Ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, weil ich dann meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe. Das steht für das Volk Israel als Ganzes noch aus. Aber seit Pfingsten ist das für alle Jesusgläubigen aus Israel und allen Ländern der Welt möglich. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann wurde uns die Stellung und die Vollmacht gegeben, Gottes Kinder zu sein. Der Status. Kinder sind ja etwas oder Lebewesen, von denen etwas von ihren Eltern lebt, ja, so verstehe ich das. Also Erbanlagen, sie tragen die Erbanlagen der Eltern in sich. Und Kinder Gottes sind diejenigen, in denen etwas von Gott lebt. Sie sind Träger des Heiligen Geistes. Gottes Geist lebt in ihnen. Das ist die Parallele. Und dieser Geist bezeugt unserem Geist, das heißt unserem Innersten, unserer Schnittstelle zu Gott hin sozusagen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine ganz tiefe innere Gewissheit, weil eben etwas von Gott in uns lebt. Und dann kommt es aber nicht nur darauf an, dass wir den Geist haben, sondern auch darauf, dass der Geist uns hat. Der Heilige Geist möchte uns haben. Möglichst viel von uns. Am allerliebsten alles von uns. Und da reden wir von Pfingsten. Oder von der Pfingsterfahrung, von der Erfüllung mit Gottes Geist. Man kann voll Geistes sein, sagt die Bibel. Dann kann man sicher auch halb voll sein oder Viertel voll oder so ein Tröpfchen davon haben, ist gültig, ist gut, ja, aber es gibt mehr. Man kann sogar übervoll sein, dann kommt sie wieder raus. Und genau darum geht es zu Pfingsten oder in der Pfingsterfahrung. Das kann gleichzeitig mit der Erfahrung der Wiedergeburt geschehen, wenn wir Kinder Gottes werden. Es kann aber auch in einem Extra-Akt passieren. Es kann eine spätere Erfahrung sein. Das Neue Testament kennt beide Varianten und es gibt heute beide Varianten. Bis heute. Bei nicht wenigen wiedergeborenen Christen ist es aber praktisch so, dass sie diese Erfüllung, dass der Geist Gottes sie ganz hat, alles eher Fremdes, nicht so Vertrautes. Und das kann und darf sich ändern. Also bei mir war es jahrelang so. Klar war, ich gehöre Jesus und ich habe Gottes Geist. Er ist Realität in meinem Leben. Aber ob es so etwas wie eine Geisterfüllung oder gar ein Getauftwerden im Heiligen Geist gibt, war mir fraglich. Also Getauftwerden im Heiligen Geist meint, so wie ich einen Schwamm mal in den Wassereimer tauchen kann, sodass er ganz von Wasser umgeben ist und mit Wasser gefüllt ist. Und wenn ich ihn wieder raushole, dann läuft das auch wieder raus aus diesem Schwamm. Dass man so etwas Ähnliches mit dem Geist Gottes erlebt, dass man wie in ihn hineingetaucht wird, dass er einen ganz erfüllt und dass es auch wieder aus allen Löchern, mindestens aus dem Mund, rauskommt. So, ja? Also die Frage ist, gibt's das? Ich war da kritisch. Ich sah nur Mitchristen oder kannte Mitchristen, die das kannten. Und die praktizierten Gaben, die ich in der Bibel fand, aber nicht in mir. Und ich merkte auch, die haben irgendwie eine vertrautere Gottesbeziehung oder Jesusbeziehung, als ich die habe. War irgendwie persönlicher. Und so habe ich in der Bibel geforscht, wie sich das nun verhält, was es da gibt und was es nicht gibt. Und das änderte dann meine Meinung und dann auch meine Erfahrung. Und ein Pfarrer, bei dem ich im Hauskreis war, der sagte einmal, wenn der Heilige Geist einen erfüllt, dann schenkt er eine größere Intimität mit Gott. Eine größere Intimität mit Gott, eine größere Vertrautheit mit Jesus. Und das stimmt tatsächlich. Und das hat etwas mit dem Angesicht Gottes zu tun. Es wird persönlich. Ich suche sein Angesicht und darf es finden. Er wendet mir sein Angesicht zu. So wie es zur menschlichen Kommunikation gehört, einander ins Gesicht zu schauen, in die Augen zu schauen. Aus dem Gesicht schauen ja die Augen, ja? Schon gemerkt. Und wer einander kennt, der kann schon viel an den Augen ablesen. Die Augen einer Mutter sagen einem Kind schon, was es soll oder nicht soll. Und so sagt Gott auch einmal, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist das Privileg zwischen Gott und Mensch. Es gibt eine Fortsetzung, Psalm 32, wir sollen nicht wie Pferde oder Maultiere sein, die man mit Zaumzügel und Geschirr leiten muss, also mit Gewalt irgendwie leiten muss, sondern zum Menschsein gehört, zumindest wenn man sich nahe ist, dass man einander in die Augen schaut und so miteinander in Übereinstimmung kommt. Und so will Gott uns leiten. Und das tut er durch seinen Geist, sagt die Bibel. Wir erkennen einander zuerst an unserem Gesicht und das Zweite sagte ich an der Stimme. Ist mit Gott genauso. Aus dem Gesicht sprechen die Augen, aber es spricht auch der Mund. Und das funktioniert sogar im Dunkeln und auf Entfernung. Ist bei Gott genauso. Also noch etwas zu Gottes Stimme. Gott redet, sagt die Bibel, im Unterschied zu den Götzen. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, sagt die Bibel. Da steht nicht, der Mensch lebt von einem gedruckten Buch. Da steht von einem gesprochenen, aktuell gesprochenen Wort, das von Gott kommt. Jesus sagte mal, meine Schafe hören meine Stimme. Er sagte nicht, meine Schafe lesen mein Buch. Das können Schafe nicht. Aber sie können tatsächlich die Stimme ihres Hirten hören und sie können sie sogar von anderen Stimmen unterscheiden, von anderen Menschen. Das können die. Und Jesus war offensichtlich der Meinung, was jedes Schaf kann, das kann auch jeder Mensch, jeder meiner Jünger, die mit mir leben und die mir nachfolgen, nämlich meine Stimme hören. Keine Angst, kommt jetzt keine Vorlesung darüber, wie Gottes Stimme oder die Stimme von Jesus klingt mit Frequenz- und Lautstärkeanalyse, auch wenn ich mal Funkmechaniker war, ich spare mir das. Gott hat tausend und mehr Arten zu reden. Zuerst natürlich durch die Bibel selbst, völlig klar. Das ist die Grundlage. Also, dass sie uns lebendig wird, dass Gott durch sie redet, haben eben Zeugnis gehört davon, wie das gehen kann. Dass er uns anspricht, dass er eine Zusage gibt oder eine Wegweisung oder Korrektur. Völlig klar. Allerdings, vielleicht wisst ihr, der Teufel kann auch Bibel zitieren. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auch die Bibel gelesen, die kannten die besser als wir alle. Und Jesus sagt mir, ihr forscht in der Schrift und sucht das Leben da drin und sie ist es, die von mir zeugt, aber zu mir wollt ihr nicht kommen. Also, die haben das Wort Gottes gelesen und das menschgewordene Wort Gottes verpasst. Das geht, das gibt es. Und mir begegnen manchmal Menschen, die lesen die Bibel, ich sag mal, so in einer Haltung oder in einem Geist der Selbstanklage, der Selbstverdammnis, also so gegen sich. Und das ist was anderes, als wenn Gottes Geist von Schuld überführt, was völlig anderes. Sie werden depressiv, wenn sie Bibel lesen, da stimmt irgendwas nicht. Und was manche alles so für Unsinn aus der Bibel herausfiltern, das ist schon fast kriminell. Also, die Bibel allein, vielleicht kennt ihr das, dass euch jemand mit lauter Bibelworten zutextet und ihr merkt, da ist aber Jesus nicht drin, da ist Gott nicht drin, das gibt es. Weil zur Bibel der Geist kommen muss, der sie inspiriert hat. Also ich muss es in dem Geist lesen, in dem sie verfasst worden ist, sonst funktioniert das nicht. Ja, sonst redet da Gott nicht, kommt das nicht an oder verdreht oder verzerrt, verbeult, was auch immer. Da gibt es ganz viel. Also davon, dass einer Bibel liest und zitiert, heißt das noch lange nicht, dass Gott gerade redet. Muss es nicht heißen. Hoffentlich heißt es das, aber muss nicht sein. Es gibt auch anderes. Gott kann auch ganz anders reden, auch durch andere Menschen oder durch Ereignisse, durch Eindrücke, die wir haben, durch Gedanken, vieles, vieles, vieles. Die Kunst besteht immer darin, ich sage immer, herauszufinden, redet durch das, was ich jetzt höre, was ich lese oder was auf mich einwirkt, was in mir abgeht, redet dadurch Jesus oder ist das jemand oder etwas anderes? Wenn ihr verschiedene Prediger hört, die haben alle ihre Macken und alle ihre Eigenarten, alle völlig anders, aber Gott kann hoffentlich durch jeden von ihnen reden. Und du merkst, da ist Gott dahinter. Oder du merkst eben, da ist Gott nicht dahinter. Da kommt Jesus, ist nicht dabei. Auch das gibt es. Versteht ihr den Unterschied? Im letzten Buch der Bibel ist mal von denen die Rede, die das Zeugnis Jesu haben, heißt es. Also merkwürdig. Das heißt, Die kriegen mit, wo etwas auf Jesus hinweist, wo etwas Jesus groß macht. Und sie kriegen auch mit, was Jesus bezeugt. Also was Jesus zu einer Sache, zu einer Person, zu einem Thema, zu einer Zeit, zu einer Situation sagt. Zeugnis Jesu, beides. Über Jesus und von ihm. Ja, Genitiv. Beides. Und dieses Zeugnis Jesu ist, erklärt die Offenbarung selber, der Geist der Prophetie. Und sie sagt, das ist das innere Kennzeichen aller, die Jesus nachfolgen, dass sie dieses Zeugnis Jesu haben, diesen Geist der Prophetie. Meint nicht, dass sie alle Propheten sind, aber so etwas wie ein prophetisches Gespür haben, dass sie mitkriegen, wo redet Gott, wo Jesus, wo ist er drin, wo nicht. Wo führt er hin und wo nicht. Jesus sagte, der Heilige Geist redet. Wir brauchen das. Und als Petrus seine erste Predigt hielt zu Pfingsten, da hat er sofort gesagt, der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist. Er zitiert Joel, eure Kinder werden weissagen und so weiter. Es gehört dazu. Und wir brauchen dieses Reden des Geistes, diesen prophetischen Geist, dieses Zeugnis Jesu, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Wir brauchen das, wenn wir vor Verführung bewahrt werden wollen. Sonst werden wir garantiert verführt, auch fromm. Wenn wir nicht mitkriegen, hier redet Jesus und hier ist ein anderer Jesus, ein anderer Geist oder was. Wir brauchen das, wenn wir von Gott, von Jesus geleitet werden wollen. Und Gott schenkt das. Er wird ganz persönlich durch seinen Sohn Jesus und im Heiligen Geist. Wir können Gottes Angesicht suchen und finden und seine Stimme hören. Gott kennt uns persönlich und ganz vollkommen und bis ins Innerste. Und wir dürfen ihn immer besser kennenlernen. Persönlich, ja, natürlich immer noch, das ergänze ich jetzt, bruchstückhaft, mitunter auch fehlerhaft, sehr unvollkommen, wir sind noch nicht im Himmel, aber immer mehr, bis wir ihn sehen und kennen von Angesicht, so wie er uns erkennt, verspricht die Bibel. Und wenn du das möchtest oder wenn du mehr davon möchtest, dann mein Tipp für heute, kümmere dich um Gottes Geist, wie er zu Pfingsten kam. Er führt dich persönlich zu Jesus und mit Jesus zu Gott, dem Vater. Und so wirst du mit Gott und mit Jesus immer vertrauter. Wollte eigentlich nur sagen, Gottes Stimme und Gesicht kennst du ohne Pfingsten nicht. Gott wird nahe und vertraut, wo jemand auf Jesus baut und das Geistesfeuer zündet, das ganz eng mit Gott verbindet. Ich möchte noch einladen zum Gebet. Gott, du bist im Himmel und heilig. Das Höchste unseres Lebens ist dich kennen, Herr. Das Lohnendste unseres Lebens ist dich kennen, dein Angesicht suchen und finden, deine Stimme hören. Du hast dich in Jesus herabgelassen und deinen Geist ausgegossen, damit es möglich wird. Da führt nicht unser Denken zum Ziel, sondern dein Schenken. Bitte zeig uns, wie wir das empfangen können, daraus leben und darin wachsen. Wenn du dich zeigst und wir dich hören, ist das kostbarer als alles andere. Bitte bring uns dahin. Immer mehr. Danke. Amen.